ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
In dieser Folge geht es um eine bekannte Serie des ostdeutschen Fernsehens. Ich bin Frank-Michael Bauer, herzlich willkommen. Die Darstellung von Straftaten in der DDR erfreute sich von Anfang an großer Beliebtheit. In der Krimireihe Blaulicht machten die Kriminalisten ab Ende der 1950er Jahre vor allem Jagd auf Verbrecher, die aus Westdeutschland bzw. West-Berlin stammten. Mitunter stachelten sie auch DDR-Bürger zum Unrecht an. Mitte der 60er Jahre tauchte im Deutschen Fernsehfunk die Serie Der Staatsanwalt hat das Wort auf. In unserem Podcast erzählt der ehemalige Aufnahmeleiterassistent Michael Schuster über die Arbeit an der Serie. Er erinnert zum Beispiel an die Folge Nachtpartie, die in Leipzig gedreht wurde. Dabei ging es um illegales Glücksspiel. Mittendrin der pfiffige Leiter einer Leipziger Broilerbar, so Michael Schuster.
Und irgendwann ist ja dann drauf gekommen, dass es da Leute gibt, die auch privat größere Beträge zur Verfügung haben und hat dann größere Wohnungen in der Leipziger Innenstadt angemietet und hat dort illegale Roulette-Abende veranstaltet. Da sind richtig Gelder über den Tisch geflossen, also teilweise an einem Abend bis zu 30.000, 40.000 DDR-Mark. Und das war schon eine stolze Summe für den Osten.
Mitunter wurden sogar Autos verspielt. Am Ende fliegt die ganze Sache auf und der Hauptverantwortliche wandert für ein paar Jahre ins Gefängnis und muss außerdem eine hohe Geldstrafe zahlen. Das Besondere an der Serie ist, dass ein echter Vertreter der DDR-Generalstaatsanwaltschaft sozusagen die Moderation der Sendereihe übernommen hat. Dirk Henze stellt ihn vor.
Zu dieser Melodie wollte die DDR Mitte der 60er mal wieder was anders machen.
Wir werden Ihnen keine Krimis vorführen.
Klare Worte eines Manns am Schreibtisch, den wir hier offensichtlich bei der Arbeit störten. Oder konnten wir irgendwie helfen?
Liebe Zuschauer, könnten Sie sich folgende Situation vorstellen? Sie kehren einen Tag früher als vorgesehen aus dem Urlaub zurück. Sie bemerken, dass Ihre ledige 19-jährige Tochter die Arbeit bummelt und überraschen Sie mit einem wildfremden Mann in Ihren Ehebetten. Wie würden Sie darauf reagieren?
Auf jeden Fall erstmal Fernsehen gucken. Denn Staatsanwalt Peter Pschibilski erzählte über 20 Jahre lang von echten Gerichtsfällen aus sozialistischem Alltag, der theoretisch ja gar keinen Anlass gab für Straftaten. Doch das kapitalistische Erbe wog schwer.
Asoziales Verhalten bestimmter Bürger beschäftigt uns noch relativ häufig. Gewiss, wir haben die Grundpfeiler der bürgerlichen Lebensweise niedergerissen, aber mit ihren Rudimenten sind wir noch immer konfrontiert.
Der Staatsanwalt hat das Wort, spielte nicht im Gerichtssaal, beobachtete auch keine Ermittler. Vielmehr zeigte jede gespielte Folge, wie sich die einzelne Straftat aufbaute. Nicht das Rätsel um die Schuld stand im Mittelpunkt, sondern ihr Entstehen.
Auch die sozialistische Gesellschaft braucht die moralische Auseinandersetzung mit dem Straftäter.
Die TV-Reihe behandelte kaum Gewaltverbrechen. Die offizielle Kriminalitätsstatistik der DDR sollte ja keinen erschrecken. Es ging mehr um Menschen, die umgangssprachlich Mist gebaut hatten.
Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen Diebstahl sozialistischen Eigentums sowie wegen Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch asoziales Verhalten zu einem Jahr und 3 Monaten Freiheitsentzug.
Doch auch wenn sich in Anwaltsschlussworten oft der sozialistische Zeigefinger erhob, folgte die Serie nicht platter Parteilinie. Es ging hier tatsächlich mal um Einzelne, ihre menschlichen Fehler, die Gründe dafür und um Verständnis.
Guten Abend, liebe Zuschauer. Wie lange braucht einer, um seinen Platz im Leben zu finden?
Mindestens 1,5 Stunden. So viel Zeit nahm sich eine Folge, um den moralischen Kompass einzunorden.
Und damit zu unserem Gast, der über die Staatsanwaltsserie auch ein Buch geschrieben hat. Haben Sie alle Folgen von Der Staatsanwalt hat das Wort sehen können?
Nein. Es gibt auch viele, die gar nicht mehr existent sind. Also ich habe etliche gesehen, aber bei weitem nicht alle.
Haben Sie diese Reihe schon zu DDR-Zeiten wahrgenommen und sich angeschaut?
Ja, auf alle Fälle. Also es war so ein Muss in der Zeit, sich das anzuschauen. Für mich jedenfalls.
Zur Person. Wer ist eigentlich Michael Schuster?
Zur Welt gekommen bin ich im wunderschönen Ortsteil Adlershof von Berlin. Also ein Ortsteil von Berlin.
Also es ist ein richtiger Berliner.
Richtiger Berliner und gar nicht weit weg vom DDR-Fernsehen. Damals, als ich zur Welt kam, hieß es noch Deutscher Fernsehfunk. Und ich bin in Berlin aufgewachsen, habe in Berlin meine Berufsausbildung gemacht, habe dort lange gearbeitet, bis Anfang 1990, habe dann die Schecke gepackt, bin auf die Insel Rügen gegangen, von der Insel Rügen später in die schöne Stadt Halle an die Saale. gezogen und lebe jetzt in Balberge. Das ist ein Ortsteil von Bernburg an der Saale.
Ich springe nochmal zurück. Das ist alles sehr schnell gegangen. Sie sind gerne zur Schule gegangen?
Jein. Wie es bei allen Jugendlichen oder Kindern ist. Am Anfang war es sehr schön, hat Spaß gemacht, war toll. Aber wenn man dann älter wird, nimmt man es doch nicht mehr ganz so ernst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich war ein fauler Hund. Aber ich habe es geschafft. Ich bin über die 10. Klasse drüber weggekommen, habe mit gut abgeschlossen, alles prima.
Gab es so etwas wie Lieblingsfach? Ich sag mal Deutsch, mich hat Literatur interessiert oder auch Musik?
Ja, beides. Also sowohl Musik als auch Deutsch. Und im Deutschunterricht war es so, dass ich ab der 8. Klasse von meiner Deutschlehrerin die Genehmigung hatte, im Unterricht zu lesen, was ich wollte. Weil ich hatte in der Regel den gesamten Stoff fürs Jahr nach 14 Tagen drauf und habe mich dann lieber anderweitig beschäftigt. Mhm. Und Musik war es fast genauso. Also was ich bis heute nicht kann, sind Noten. Da fehlt mir der Verstand, aber oder vielleicht auch der Wille, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Aber ich bin ein sehr musikalischer Mensch und ich habe auch viele Jahre als Textdichter für verschiedene Unterhaltungskünstler gearbeitet. Insofern passt das schon mit Deutsch und Musik.
Nach der Schule war es ja in der DDR üblich, dass man einen vernünftigen Beruf lernt.
Es war gar kein vernünftiger Beruf, wie meine Eltern meinten, die damit eigentlich gar nicht so einverstanden waren. Ich habe Aufnahmeleiterassistent gelernt beim DDR-Fernsehen.
Das war ein richtiger Ausbildungsberuf?
Das war ein Ausbildungsberuf. Da gab es beim DDR-Fernsehen unterhalb des alten Sendeturms, den man so von Bildern her kennt, eine Betriebsakademie des DDR-Fernsehens und dort wurden Aufnahmeleiterassistenten ausgebildet, Ateliersekretärin, Beleuchter, Tonassistenten, also alles, was man eigentlich für den Sendebetrieb des Fernsehens brauchte.
Ich wollte auch unbedingt zum DDR-Fernsehen, hat leider nicht geklappt, auch nicht mit der Studiotechnik Fernsehen, wo ich hin wollte. Das war gegenüber vom Haupteingang in der Rudower Chaussee auf der anderen Seite in so einer Baracke.
Ja, genau.
Quasi parallel zu den S-Bahn-Reisen, wo der S-Bahnhof Berlin-Adlershof war.
Ja, ja.
Das war allein schon diese Baracke für mich zu betreten und diese Luft zu schnuppern, da habe ich gedacht, ich gehöre schon zum Fernsehen dazu. Hat dann im Endeffekt leider nicht geklappt. Und können Sie sich vorstellen, woran es gescheitert ist? Ich hatte keine Verwandten in Ost-Berlin und das Wohnungsproblem, das Unterbringen der Leute war das Problem. Und deswegen hat man gesagt, du kannst nicht jeden Tag von Lübbenau im Spreewald, von wo ich komme, bis nach Berlin pendeln. Das ist zu viel, das ist zu anstrengend. Und somit war das erstmal erledigt, passé.
Schade. Das kann ich mir aber gut vorstellen. Vor allen Dingen die Trauer, die damit verbunden war. Denn es gibt so eine Geschichte, an die ich mich gerne erinnere. Ich hatte vor 2 Jahren mal eine Veranstaltung mit Michael Pan, dem Schauspieler Michael Pan. Und der erzählte davon, wie er zum Theater gekommen ist und hat dann gesagt, also eigentlich hatte er keine Lust. Sein Vater hat ihn damals dahin geschickt. Er sollte für Ernst Busch da ein Vorsprechen machen oder bei Ernst Busch ein Vorsprechen machen. Und er sagt, als er ins Theater kam, da gab es diesen Geruch, diese Atmosphäre, diesen besonderen Moment. Und davon ist er sein Leben lang nicht wieder losgekommen. Und ich glaube, das geht jedem so, der einmal ein Studio betritt oder zumindest im Umfeld unterwegs ist.
Jetzt kommen wir mal zu Ihrem Werdegang, was passiert ist nach der Wende. Das Fernsehen wurde 1991 im Dezember abgewickelt. Sind Sie schon vorher beim Fernsehen weggegangen oder sind Sie bis zum Schluss geblieben?
Nee, ich bin vorher schon weg. Über verschiedene Stationen. Das hatte einfach den Grund, es gab damals sowas wie Qualifizierungsverträge. Man wollte mir so einen Qualifizierungsvertrag überhelfen mit dem Ziel, dass ich Aufnahmeleiter werde und später mal Produktionsleiter. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte damals schon Literatur studieren. Ich hatte mich dann irgendwann mit 18, 19 entschieden, Literatur zu studieren. Das ging beim Fernsehen nicht. Kein Bedarf. Also habe ich mich über viele, viele Stationen dann weiterentwickelt.
Weiter gequält auch?
Weiter gequält. Es klappte nicht mit dem Literaturstudium. Nicht, weil es bei mir nicht gereicht hätte, sondern weil die Umstände es einfach nicht zugelassen haben. Und zur Wendezeit war ich dann Produktionsleiter für Kulturveranstaltungen im Sport- und Erholungszentrum in Berlin. Im SEZ.
SEZ, so.
Ja, das, was heute abgerissen werden soll. Das war meine letzte Station. Dann habe ich da in so Rügen, ja, einschließlich Halle, fast 30 Jahre im Tourismus gearbeitet. Das ergab sich zufällig. und habe aber nebenher vor 20 Jahren, das ist dieses Jahr ein ganz stolzes Jubiläum, mit meiner Frau gemeinsam den Schuster Verlag in Balbergen gegründet. Und wir haben, toi toi toi, jetzt müsste ich doch mal auf den Tisch klopfen, bisher alle Widrigkeiten überstanden, ob es Wirtschaftskrisen waren oder Corona-Geschichten. Ja, und seit etlichen Jahren mache ich das jetzt professionell und betreibe diesen Verlag in Eigenregie und beschäftige mich mit vielerlei Themen.
Ist das so eine Herzensangelegenheit, die auch wahr geworden ist? Haben Sie sich sowas immer mal gewünscht, einen eigenen Verlag zu haben?
Ja, das ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Also muss ich wirklich sagen, das ist das, was die Wende auch mit sich gebracht hat. Das wäre zu DDR-Zeiten nie möglich gewesen. Und zum anderen ist es auch so, dass ich mich über diesen Verlag natürlich auch mit Themen beschäftigen und auseinandersetzen kann, die mir sehr am Herzen liegen, die mich auch irgendwo das ganze Leben lang begleitet haben.
Zum Beispiel auch Der Staatsanwalt hat das Wort. Dieses Buch ist eines Ihrer neuesten Erscheinungen und die Geschichte um eine Fernsehreihe. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich das vorzuknöpfen, weil Sie selber mal Aufnahmeleiter dort gewesen sind in dieser Reihe?
Nee, das war wie so vieles im Leben ein Zufall. Wir haben auch andere Autoren bei uns im Verlag und einer unserer Autoren schrieb ein Buch über die Familienserien des DDR-Fernsehens.
Pitt Marlow.
Pitt Marlow, ganz genau. Und der Pitt sprach auch mit Horst Zeske, mit dem Regisseur, allerdings aus ganz anderen Gründen. Also da ging es um Rentner haben niemals Zeit und um Geschichten über Gartenzaun und Bereitschaft Dr. Federer. Die hat der Horst Zeske ja als Regisseur zu verantworten gehabt. Und Horst Zeske rief mich eines Tages an und sagte, ja, ich würde ja ganz gerne mal wissen, wie der Pitt Marlow schreibt, schicken Sie mir doch mal ein Buch. Und wir kamen am Telefon ins Gespräch und ich habe gesagt, wissen Sie was, ich bringe Ihnen das Buch. Ich komme mal nach Berlin, weil er dann auch erzählte, ja, ich habe eigentlich früher auch Staatsanwalt gemacht, ganz viele und die erste utopische Fernsehserie des DDR-Fernsehens, Stunde des Skorpions. Und das fand ich spannend und dann bin ich hin zu ihm und dann haben wir uns lange, lange unterhalten. Es sind mehrere Treffen geworden und nach dem ersten Treffen auf der Rückfahrt bin ich von Berlin auf der Autobahn Richtung Leipzig gefahren und da fiel mir ein, dass ich 1981 genau dieselbe Strecke gefahren bin, um einen Staatsanwalt zu drehen oder Teile des Staatsanwalts zu drehen, Nachtpartie hieß der damals. Und da habe ich gedacht, irgendwie musst du das jetzt doch zusammenkriegen, das wäre doch mal ein schönes Thema, solche Dinge nochmal fürs Publikum aufzubereiten. Ja, und dann ging das los.
Mhm. Teile der Nachtpartie sind, glaube ich, sogar auch in Leipzig gedreht worden, ne?
Ja, in Leipzig, ganz genau. Also wir haben in zwei Nächten komplett die, ich sage mal, die gesamte Leipziger Innenstadt abgeriegelt für ein paar Sekunden Film. Also alles, was da an Passagen waren, die Auerbachspassage, Mädlerpassage, wie das alles hieß, das wurde komplett abgesperrt mit einem riesen Aufgebot von Polizei. Für drei Darsteller, für Karin Ugowski, für Anne-Kathrin Bürger und für Michael Pan.
Und alle wollten mal gucken, wie wird denn genau eigentlich auch Film gemacht. Das war ja immer etwas, was mich auch immer fasziniert hat und Zaungäste auch, wenn die wussten, da wird nachts gedreht in Leipzig. Die Filmleute sind da. Wir kommen zum Staatsanwalt. Das Buch ist deshalb entstanden, weil Sie mit dem Regisseur Zeske so gut ins Gespräch gekommen sind. Mhm. Er hat sich schon, während Sie sich unterhalten haben, Sie ihn das erste Mal besucht haben, eine ganze Menge erzählt.
Also der war eigentlich gar nicht zu bremsen. Das ist, man muss dazu sagen, Horst Zeske ist fast stolze 93 Jahre alt, also hoch im Alter, aber im Kopf wahnsinnig fit. Und wie viele in seiner Generation, die 1990 so ein abruptes Ende ihrer beruflichen Laufbahn hatten, so war es bei ihm auch, ist dann noch vieles unaufgearbeitet. Und im Grunde genommen brauchen sie solche Leute nur antippen. Das ist wie so einmal auf den Knopf drücken und dann können sie sich zurücklehnen und drei Stunden zuhören, weil eins gibt das andere. Und es war wahnsinnig interessant, auch viel über die Hintergründe dieser Staatsanwaltreihe zu erfahren. Denn als ich meinen ersten Staatsanwalt gemacht habe beim DDR-Fernsehen, da war es schon so, dass manche Drehbücher erdacht waren und manche Drehbücher auf realen Fällen basierten. Zu Zeiten Zeskes, also in den 60er, 70er Jahren, basierte alles auf Aktenmaterial, also auf tatsächlichen, realistisch existierenden oder mal dagewesenen Fällen.
Das hat 1965 angefangen mit Der Staatsanwalt hat das Wort. Der erste Film lief am 21. Oktober 1965. Seriöser Finder sucht Teilhaber. Da ging es um einen Mann, der so eloquent, würde man heute sagen, war, der hat alle reinlegen können und hat unheimlich viel Geld auf die Art und Weise ergaunert. Diesen ersten Film haben Sie wahrscheinlich auch selber sehen können?
Nee, den habe ich leider nicht sehen können. Noch nicht sehen können. Ich hoffe, dass das nochmal klappt, weil er archivtechnisch für mich nicht zu erschließen war. Das wäre mit unglaublich hohen Kosten verbunden gewesen und die habe ich dann erstmal gespart.
Ja, ich habe mir diesen Film anschauen können und wir hören jetzt mal rein. Das Besondere war ja, dass es einen besonderen Vor- und Abspann gegeben hat durch einen Mitarbeiter der DDR-Generalstaatsanwaltschaft.
Das war der Pressesprecher der DDR-Generalstaatsanwaltschaft, Dr. Peter Pschibel.
Genau. Der unaussprechliche, fast unaussprechliche und noch schwerer zu schreibende Name. Ja,
genau so ist das.
Und den hören wir jetzt mal vom 21. Oktober 1965.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Gestatten Sie mir bitte zum besseren Verständnis dieser Sendereihe einige Worte. Wir werden Ihnen keine Krimis vorführen. Vielmehr möchten wir Sie mit den Problemen von Menschen bekannt machen, die für jeden verbindliche Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens verletzt haben und mit unseren Gesetzen in Konflikt geraten sind. Dazu haben wir Strafsachen ausgewählt, die in letzter Zeit vor Gerichten unserer Republik verhandelt worden sind. Natürlich mussten wir die Namen der beteiligten Personen ändern und wir waren auch zu einer Straffung der einzelnen Fälle gezwungen. Meine Damen und Herren, unsere Sendereihe soll ein wenig dazu beitragen, die Ursachen und Bedingungen von Straftaten besser zu erkennen und schneller zu beseitigen. Denn das Verbrechen ist keineswegs etwas, das der Einzelne von seinen Vorfahren ererbt hat, ist kein individueller Sündenfall, sondern immer und überall eine gesellschaftliche Erscheinung. Daher wirft jede Straftat, wirft jedes Verbrechen nicht nur die Frage nach der Schuld des Täters, sondern auch die nach der Verantwortung der Gesellschaft auf.
Wer hatte eigentlich die Idee gehabt, der Staatsanwalt hat das Wort? Ist Ihnen das untergekommen in Ihren Recherchen, von wo diese Idee stammt?
Also das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass anders als bei manchen anderen Ideen, die im Fernsehen produziert wurden, in diesem Fall alles ja glatt und reibungslos lief, hatte aber den Ursprung dahin, dass die Idee diesmal nicht aus dem Fernsehen kam, sondern vom ZK der SED. Da gab es einen Mitarbeiter, Tort Hugo Riemann, und dieser Herr Riemann schaute auch Westfernsehen. Das machte man damals so, um zu gucken, was machen die anderen. Zu der Zeit begann man in der ARD einer Sendereihe, die hieß Das Fernsehgericht tagt. Und das fand er ganz spannend. Das war eine Studiosendung, wo Schauspieler, Staatsanwälte mimten, Richter, Angeklagte, Prozessbeteiligte. Und mit dem Gedanken ist er abends nach Hause gegangen und hat das seiner Frau erzählt, Käthe Riemann. Und die war Leiterin einer Dramaturgengruppe beim DDR-Fernsehen, nahm das mit, schlug das bei Adamek vor. Und man nahm das natürlich sofort auf und hat aber gesagt, wir möchten eigentlich nicht die Verhandlung zeigen, wir möchten mehr zeigen, wie kam es denn überhaupt zu der Tat? Warum passierte das? In welchem sozialen Umfeld sind die Leute groß geworden? Was ist die Ursache für ihr Fehlverhalten? Um das dann am Schluss, jetzt sind wir wieder bei Dr. Peter Pschibilski, dann auch entsprechend bewerten zu können.
Wer ist auf die Idee gekommen? Ich meine, das war ja auch etwas Besonderes. Bevor der Film gezeigt wird, gibt es eine kurze Einleitung und dann kommentiert er auch nochmal das Urteil bzw. verkündet es, wie derjenige oder diejenige bestraft worden sind.
Ja, das war auch die Idee von Tort Hugo Riemann, der sagte, wir brauchen einen, der da rausguckt, der wirklich Ahnung hat. Und ihm fiel dazu ein, der damalige Bezirksstaatsanwalt Wendland, der aber dann blöderweise fürs Fernsehen Generalstaatsanwalt der DDR geworden ist und dadurch nicht mehr im Fernsehen auftreten konnte und durfte. Da gab es Regeln. Und der hat aber gesagt, okay, wenn ich nicht kann, dann macht's mein Pressesprecher. Das ist ein junger, eloquenter Kerl. Den schicke ich euch und mit dem macht ihr das.
Und das war also einer, der sah gut aus, der konnte relativ normal reden.
Ja, also er war als Moderator sofort als Gesicht präsent. Er war bei den Leuten auch gemocht und irgendwo hat er über seine Person, sage ich immer, auch ein gewisses Sprichwort in die ehemaligen DDR-Bürger eingepflanzt. Also ich kenne viele, die bestimmte Dinge doppelt bekräftigen, wenn es so um Rechtssachen geht, dann kommt dann immer, und dann hat aber der Staatsanwalt das Wort. Das ist immer noch so ein geflügelter Spruch, der also bei vielen Älteren, die die Serie noch kennen oder die Reihe noch kennen, im Hinterkopf ist. Ja, und Pschibilski hat auch am Anfang, das war ein bisschen schwierig, das hat mir der Horst Zeske erzählt, sich gerne auch so ein bisschen in die Arbeit der Regie und der Dramaturgie eingemischt. Das fanden die nicht so lustig, weil die immer gesagt haben, jeder soll seins machen, wir haben unsere künstlerischen Vorstellungen, er hat seine, die sicherlich von der Realität gekennzeichnet sind. Aber okay, sie haben sich dann nachher geeinigt und Horst Zeske ist es auch zu verdanken, das muss man auch dazu sagen, in vielen der ersten Folgen vom Staatsanwalt ist der Peter Pschibilski auch zwischendurch, also immer mal nach 10 Minuten oder 15 Minuten plötzlich im Film aufgetreten und hat das, was da passiert ist und was noch passieren sollte, auch nochmal kommentiert. Und Zeske, als der dann den ersten Staatsanwalt machte, hat sich da verweigert und hat gesagt, nee, also das geht überhaupt nicht.
Das bringt die Handlung ein bisschen durcheinander. Ja,
ja. Mhm. Es ist für die Zuschauer schwer, dann den Faden zu behalten und der Sache zu folgen. Also das nehmen wir raus. Und dann, man hat sich geeinigt und hat dann gesagt, okay, also wir machen es am Anfang und wir machen es am Schluss. Natürlich müssen wir ja das Urteil verkünden. Ja. Ganz klar.
Aber der Staatsanwalt ist bis zum Schluss der Reihe geblieben, weil er beim Publikum, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gut angekommen ist.
Ja, es war eigentlich eine Persönlichkeit, es war eine Type, es war auch jemand, der vom Publikum sehr ernst genommen worden ist, wo man eine gewisse Achtung empfand und gesagt hat, also aufgrund der Art und Weise, wie er die Dinge erklärt hat, da steckt schon ein gewisses Fachwissen dahinter, macht er toll.
Mhm. Interessant ist ja für mich auch im Nachhinein, weil man ja weiß, wie zugeknöpft die DDR auch gewesen ist. Im Sozialismus gibt es eigentlich keine Kriminalfälle so richtig. Aber die gibt es natürlich doch, weil Menschen sind egoistisch, von Neid getrieben, von Habgier. Diese Eigenschaften konnten noch nicht, das war auch mal in einer Einleitung zu hören, noch nicht überwunden werden. Und trotzdem hat sich das DDR-Fernsehen über die Jahre einer solchen Serie gewidmet. Hatte man da nicht aber irgendwie auch Angst gegenüber, weil man ja immer auf die andere Seite geschaut hat, dem Klassenfeind, wie das damals hieß im Sprachgebrauch, ein bisschen die Hosen runterzulassen?
Nein, ich glaube eher, es war so, dass man sich einen pädagogischen Effekt davon versprach, dass man gesagt hat, wir zeigen euch jetzt mal, wie es nicht funktioniert und was ihr nicht machen sollt und lernt daraus, weil am Schluss seid ihr sowieso immer dran. Wir finden euch, in der DDR gibt es keine Gesetzesbrecher, die nicht irgendwann auffliegen. So zumindest die offizielle Lesart. Inoffiziell war es sicherlich auch anders. Und man hat dann also so ein bisschen auch den Zeigefinger rausgeholt und hat gesagt, guckt euch das an und macht das so nicht.
Ja.
Schwierig war es nachher mit dem 75. Staatsanwalt mit der Nachtpartie. Da ging es um Glücksspiel. Und als man in den 70er Jahren das Strafgesetzbuch der DDR reformiert hat, hat man schlichtweg vergessen, dass es auch in der DDR Glücksspiel gab. Es gab keinen Paragraphen im Strafgesetzbuch, der das Glücksspiel in irgendeiner Art und Weise behandelt hat. Und man musste sich dann auf, das war auch für die Sendung sehr schwierig, man musste sich dann auf asoziales Verhalten zurückziehen, auf Steuerhinterziehung, Arbeitsscheu und, was es da alles gab. Aber an sich der Effekt, Glücksspiel zu bestrafen, der war verpufft. Und deshalb ist es eigentlich auch bis zum Ende der DDR-Zeit gab es dieses illegale Glücksspiel in den Großstädten Leipzig, Berlin, Dresden. Überall und auf den Rennbahnen sowieso, in dem einen größer, bei dem anderen kleiner.
In dieser Staatsanwaltsserie ging es ja auch um den Leipziger Bräulerkönig, der genau. So richtig reich geworden ist.
Ja, also angefangen hat er auch, wie viele andere seiner Zunft, sage ich mal, auf der Leipziger Rennbahn mit der Goldenen Sechs. Das ist wie das Hütchenspiel im Grunde genommen. 6 Zahlen, Sie können auf eine Zahl, auf 2 Zahlen Geld setzen. Dann gibt's einen Würfelbecher, es wird gewürfelt, die 2 Zahlen, die fallen, Sie kriegen einen doppelten Einsatz wieder, der Rest ist weg. So, in der Regel war das meiste natürlich weg und blieb dann beim Spielmacher. Und irgendwann ist ja dann drauf gekommen, dass es da Leute gibt, die auch privat größere Beträge zur Verfügung haben und hat dann größere Wohnungen in der Leipziger Innenstadt angemietet. und hat dort illegale Roulette-Abende veranstaltet. Wir haben mit der Kriminalpolizei im Vorfeld, als es um diesen Film ging, lange gesprochen, um uns da auch einen Einblick zu verschaffen. Da sind richtig Gelder über den Tisch geflossen. Also teilweise an einem Abend bis zu 30.000, 40.000 DDR-Mark. Und das war schon eine stolze Summe für den Osten.
Und hier ist ein kleiner Ausschnitt aus der Nachtpartie. Nachts wurde in einer Leipziger Wohnung Roulette gespielt.
Schöne Nachtpartie.
Hier, fürs Tragen.
Spielt ihr doch wieder mit?
Wir spielen nicht mehr, das weißt du doch.
Meinen ganzen Trabi verspielt, wenn ich daran denke. Und so eine Spielhölle machen, lohnt sich denn das?
Quatsch. Spielhölle. Bloß leben darfst du nicht davon.
Kann man denn davon überhaupt leben?
Sieh dir doch den Dicken an.
Ist der, der auch deinen Trabi hat? Mann, das sollte mir passieren. Der nimmt dich aus und dann noch scheiß freundlich sein.
Spiel ist Spiel.
Na, danke.
Was hab ich denn von der Mutter, die Maschinen putzen geht, was?
Darauf kommt's doch nicht an, Dagmar.
Jetzt komm mir bloß nicht noch mit Arbeiterklasse und so. Du hast das Loch gar nicht gesehen, in dem ich groß geworden bin. Deine Eltern waren ja anders. Du hast das schon immer hier gelebt.
Es ist schon spät.
Lass mich. Du bringst da auch zu nichts.
Da siehst du, sie kommen schon.
Es gewinnt die 33 schwarz und gerade. Bitte ihr Spiel zu machen.
Nimm mal einen Teller Neptun.
Und nichts geht mehr. Die 31 schwarz. Und nichts geht mehr.
Nichts geht mehr, rien ne va plus. Die Nachtpartie aus der Reihe Der Staatsanwalt hat das Wort. Unter anderem mit Karin Ugowski, die Prinzessin aus König Drosselbart, wenn wir uns erinnern, an der Seite von Manfred Krug. Und mit der unvergessenen Ursula Karusseit. Am Ende gab's für den Glücksspielritter, den Roulette-Veranstalter, ja den Hauptbeschuldigten wegen verbrecherischen Betrugs und der Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 5 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 20.000 Ostmark. Der Exquisit-Podcast zur DDR-Serie Der Staatsanwalt hat das Wort. Die Lesart ist ja schon mal kurz angeklungen. In der DDR war es so, keiner wird zum Verbrecher geboren. Und die neue, die sozialistische Gesellschaftsordnung dürfte keine Gauner hervorbringen. Nun funktionierte das aber nicht. Das war doch im Endeffekt eine Blöße, die man sich mit dieser Sendereihe gab. Michael Schuster, im Grunde musste man ja eingestehen, die neue Gesellschaft unterbindet kriminelle Energie auch nicht.
Weniger die Gesellschaft. Also es gab eine Reihe von Staatsanwaltfolgen, die darauf reflektierten, dass es auch eine kollektive Schuld gibt. Das Arbeitskollektiv hat den Beklagten XY nicht unter seine Fittiche genommen und ihm den richtigen Weg gezeigt. Oder die Hausgemeinschaft hat nicht aufgepasst, dass der dies oder jenes tut. Das kam dann schon immer mal mit erhobenen Zeigefinger. Und der letzte Staatsanwalt, den Herr Zeske machen wollte und sollte, ist aus diesem Grund nicht zustande gekommen, Ende der 80er Jahre, weil eben ein Todesfall, das war ein bisschen eine sehr harte Geschichte, ein Todesfall eintrat, der ursächlich auch auf das Versagen des Arbeitskollektives zurückzuführen war. Also weggucken. Heute würde man sagen Mobbing, den Begriff gab es damals ja noch nicht. Aber aufgrund dieses Mobbing gab es eben auch diesen Todesfall und der Film ist dann nicht produziert worden und nicht gesendet worden, weil man gesagt hat, nee, das ist ein bisschen zu harter Tobak. Also wir sind die DDR und bei uns sind eigentlich alle lieb und Todesfälle gibt es im Arbeitskollektiv sowieso nicht.
Wie viele Folgen des Staatsanwalts sind produziert und gezeigt worden?
Ich denke über 140 bis in die 90er Jahre hinein von 1965 an. Es sind aber nicht alle erhalten, leider, weil man viele Magnetbänder, damals begann ja Mitte der 60er Jahre die Magnetbandaufzeichnung, aus Kostengründen 2, 3, 4 Mal verwendet hat und einfach Sendungen, die schon mal ausgestrahlt worden sind, wieder überspielt hat mit neuem Material. Und deshalb fehlt teilweise eben gerade das geschichtsträchtige Material aus den 60er und 70er Jahren an manchen Stellen.
Man muss dazu sagen, die Technik war sehr oft aus dem NSW, aus dem nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet. Das waren Geräte von Bosch und sonst was. Die Kameras, die wir auch im Fernsehen immer gesehen haben, die sind alle von Bosch hergestellt worden. Mhm. Und ich war mal Gast im Wunschbriefkasten bei Uta Schorn und Gerd E. Schäfer, weil ich so ein Modell des Studios gebaut hatte. Da war ich in der 9. Klasse. Und ich versuchte dann nach der Wende vom Deutschen Rundfunkarchiv meinen Auftritt noch sehen zu können. Da gab es sogar ein Löschprotokoll. Das waren Ampex-Bänder aus Amerika gewesen in dem Fall. Und da ist eine aktuelle Kamera drüber gespielt worden. Okay, mein Auftritt war weg.
Ja, für immer.
Für immer.
Gibt es das Modell noch?
Das Modell gibt es noch und es gibt eine Tonaufnahme. Ein Schulfreund hat sich viele Jahre später, als er zu Hause aufgeräumt hat, bei mir gemeldet. Er hat eine Tonbandkassette gefunden und hat die mal durchgehört, was da so für Musik drauf ist. Und da hatte er den Mitschnitt aus dem Fernsehton, so habe ich noch meinen Auftritt,
das ist doch schon schön,
zumindest als Tondokument. Ja. Manchmal ist es gut, dass man Sachen nicht immer gleich wegschmeißt. Ne? Noch eine gute alte Orwo-Kassette. Die Schauspieler, die in diesen Folgen mitgespielt haben, das war ja wirklich das Who is Who des DDR-Fernsehens, Theaterschauspieler. Da sind ja alle dabei gewesen, von Rolf Hoppe, großer Schauspieler, über Dorit Giebler habe ich gesehen. Also alles, was man so kennt, Fred Delmare, Dieter Wien, da waren sie alle dabei.
Ja, Helga Göring, Wolfgang Krese, Karin Ugowski, Anne-Kathrin Bürger, also Stefan Lisewski, eigentlich Brecht-Schauspieler am Berliner Ensemble.
Die junge Janina Hartwig.
Janina Hartwig, ganz genau. Die später die Nonnen da verwaltet hat in dieser Fernsehserie bei der ARD.
Genau.
Übrigens auch in der Rolle mit Jürgen Trott zusammen und mit Trotti, so ist er vom Spitznamen her immer genannt worden, habe ich mich auch im Vorfeld dieses Buches, also während des Entstehens des Buches, lange unterhalten. Wir haben uns kennengelernt, als ich junger Aufnahmeleiterassistent in die Produktion Hochhausgeschichten rutschte. Das war eine Serie im DDR-Fernsehen. Und hatten sofort einen heißen Draht zueinander, wie man so schön sagt. Das hat funktioniert. Und haben uns dann aber, nachdem ich das Fernsehen verlassen hatte, so ein bisschen aus den Augen verloren. Und im vergangenen Jahr, also nach, ich sag mal, 40 Jahren, habe ich ihn das erste Mal wieder angerufen. Und es hat sofort wieder funktioniert mit uns. Und er konnte mir über die Produktion Die Kette, so hieß der Staatsanwalt, also auch noch eine ganze Menge aus der Erinnerung erzählen.
Das war die Geschichte mit dem Haus, was ganz alt war.
Richtig.
Was seine im Film Frau von den Eltern geschenkt bekommen hat. Im Grunde war es ein richtiger alter Kasten, ne?
Es war eine baufällige Bruchbude. Aber zu DDR-Zeiten war man ja froh, wenn man überhaupt eine Aussicht auf Wohnraum hatte und dann auch noch auf eigenen Wohnraum und Haus. Aber die Geschichte erzählte dann, dass die zwei jungen Leute sich damit komplett übernehmen, sowohl finanziell als auch körperlich. Die Janina Hartwig wird dann schwanger im Verlauf des Films, verliert das Kind aufgrund des Stresses und der großen körperlichen Belastung und wendet sich dann von ihrem Mann und von dem Haus mehr oder weniger ab, sucht ein neues Leben, findet einen Liebhaber, möchte mit dem Liebhaber ein neues Leben anfangen. Und das geht aber nur, wenn sie Geld hat. Und dann kommt sie auf die Idee, das Haus anzuzünden. So mal ganz kurz gesagt, sie stellt dann eine Heizsonde ans Bett und wartet, bis das alles abfackelt.
Versicherungsbetrug,
so hieß es dann. Und dafür ging es dann auch, ich glaube, 3 Jahre, 3,5 Jahre ins Gefängnis.
Die Geschichten, die im Staatsanwalt gelaufen sind, waren die Fiktion oder waren die grundsätzlich immer an wahre Begebenheiten, an wahre Vorfälle angelehnt?
Also bis Mitte der 70er Jahre, Mitte, Ende der 70er Jahre waren es alles wahre Begebenheiten. Da kamen dann tatsächlich auch die Prozessakten zu den Autoren, die anhand der Prozessakten dann versucht haben, eine Geschichte draus zu stricken. Das sind ja zweierlei Dinge. Man kann ja eine Prozessakte nicht erzählen. Man muss natürlich auch immer ein bisschen Stoff drumherum haben und ein paar Personen erfinden, die da auch nicht vorkommen, ganz klar. Aber grundsätzlich war es Realität. Und Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hat man dann auch auf Stoffe zurückgegriffen, die durch Autoren erdacht worden sind. Wobei Hauptaugenmerk immer auf die realen Fälle gelegt worden ist.
klar, die Namen sind natürlich dann völlig verändert worden und auch manche Handlungen ringsherum wurde noch dazu genommen, damit es eine gewisse Unterhaltung auch
so ist
gibt
es.
Und nicht eine Akte, die trocken abgespielt wird oder sowas. Wäre wahrscheinlich auch langweilig geworden.
Man darf ja nicht vergessen, der Staatsanwalt hat es dann Ende der 70er Jahre auf den besten Sendeplatz geschafft im DDR-Fernsehen. Das war Sonntagabend 20 Uhr. So, und da hat man natürlich erwartet, unterhalten zu werden, Spannung zu haben und eben nicht das gewöhnliche Programm zu schauen.
Ich habe eine Folge gesehen, fällt mir jetzt der Name gar nicht ein, aber da hat Rolf Hoppe die Hauptrolle gespielt als Jäger und seine Frau war eine erfolgreiche, ich glaube, Hotelbesitzerin und sie hat im Grunde für ihn nicht viel Zeit gehabt und da hat er sich Angelika Waller, eine hübsche junge Frau, gesucht und sie ist den beiden natürlich irgendwann auf die Schliche gekommen und hat die dann bei einer Jagd erschossen. Ui. Das ist auch gezeigt worden und offensichtlich auch passiert.
Ja, also der Staatsanwalt, sag ich mal, in der überwiegenden Zahl der Folgen ging es nie um Mord und Totschlag.
Das war eher selten,
ganz,
ja.
Das war ganz, ganz selten. Meistens ging es eben um solche Vergehen wie Diebstahl,
Betrug,
Raubbetrug, Versicherungsbetrug, Hochstapelei, wie mit dem seriöser Erfinder sucht Teilhaber. Das war ja nichts weiter als Hochstapelei letztendlich.
Ja, die erste Folge war das gewesen 1965. Genau, aber es sind über 200.000 Mark der DDR da zusammengekommen und das war schon schwere Kriminalität.
Ja. Ich denke mal, es wird auch kein Einzelfall gewesen sein, aber man hat sich den auch rausgesucht, diesen Fall, weil man für die Eröffnung der Reihe ein richtiges Zugpferd brauchte, wo die Leute wirklich sagen, ah, guck mal, sowas gibt's bei uns auch, sowas trauen die sich zu zeigen. Es war ja auch so eine Geschichte, wo man dachte, naja, alles darf man nicht sagen, alles darf man nicht wissen, aber guck mal, das gibt's. Und ja, und damit wurde der Erfolg der Serie dann auch oder der Reihe dann auch eingeleitet. Mhm.
Vergewaltigungen waren auch ein Thema gewesen, muss man sagen. Und da ist man dann zum Beispiel auch so vorgegangen, dass man einen Schauspieler, dem man das vielleicht auch nicht zugetraut hätte, weil er sonst immer ganz andere Rollen spielt, aber er selber vielleicht auch mal wollte, mal den Bösewicht, in Anführungsstrichen, sage ich, hat man das mit Jackie Schwarz gemacht?
Ja, das war Jackie Schwarz. Der hat versucht, die Marina Krogul zu vergewaltigen in einer Folge. Und zu der Zeit, wo diese Dreharbeiten stattfanden, war Jackie Schwarz eigentlich sowas wie ein Sonny Boy des DDR-Films.
Mit also, der weißen Weste.
Mit der weißen Weste, der dem man eigentlich nie was Schlechtes zutraut. Also Ich war 19, war so einer seiner ersten Filme, aber dann kennt man ihn zum Beispiel aus Du und Ich und Klein Paris, so ein DEFA-Film, der also durch die Kinos hoch und runter lief. Und jetzt kommt er plötzlich daher und versucht eine Vergewaltigung. Das hat natürlich erstmal für großes Staunen gesorgt und war aber beabsichtigt, weil Horst Zeeske, der das damals umsetzte, gesagt hat, ich will gegen den Strich inszenieren. Ich will, dass man auch sieht, dass sich hinter freundlichen, netten Gesichtern auch teilweise böse Gedanken verbergen können.
Man kann in den Menschen nicht reingucken.
So ist es.
Und irgendwann kommt es dann doch manchmal leider in einer gefährlichen Situation zutage. Auch die Geschichte, dass sich Menschen, es sind häufig ja auch Beziehungstaten und gerade auch in sozialistischen Beziehungen passiert das, Mann und Frau auseinanderleben und die eine Frau die Uhr von der Wand nimmt und ihrem Mann auf den Kopf schlägt. Und infolge dieser Sache ist er sehr schwer verletzt.
Ja, das Körperverletzung war auch in der DDR kein Kavaliersdelikt und auch nicht unter Eheleuten oder unter Lebenspartnern, wie auch immer man das jetzt nimmt. Also da guckte man schon sehr genau hin, das muss man wirklich sagen. Und was die Vergewaltigung angeht, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich glaube, es gab innerhalb der gesamten Reihe 3 Vergewaltigungen, die erzählt worden sind und 2 davon hat Horst Zeeske erzählen dürfen. Also einmal mit Jackie Schwarz, Marina Krogul und Dorit Gebler und einmal als Vergewaltigungsopfer, ich glaube, es war sein 2. oder 3. Staatsanwalt, mit der Blanche Kommerell. Wer jetzt kein Gesicht vor Augen hat, ist Rotkäppchen aus dem DEFA-Film, das Rotkäppchen, die spielte das Vergewaltigungsopfer in dem Staatsanwalt.
Das war dann schon harter Tobak, zur besten Sendezeit, 20 Uhr im DDR-Fernsehen damals zu zeigen. Hat sich denn eigentlich auch mal Widerstand gerührt? Die Idee kam zwar im Endeffekt aus dem Zentralkomitee, damals von einer Person, aber von den ganz hohen Herren, ich sag mal so Politbüro, die guckten ja auch. Und man weiß ja auch, Joachim Herrmann, der für die Medien zuständig gewesen ist, hat ja gerne mal bei der aktuellen Kamera angerufen und die Reihenfolge der Nachrichten in der AK um 19.30 Uhr festgelegt. Gab es da Überlieferungen, dass da was passiert ist?
Also beim Staatsanwalt nicht. Es gab immer mal eine Auswertung und es wurden auch ab und zu mal Nackenschläge verteilt, wenn bestimmte Dinge nicht so liefen, wie sie eigentlich sollten. Aber es hat nie jemand drüber nachgedacht, diese Reihe aus dem Programm zu nehmen. Das Einzige, was wirklich definitiv passiert ist, als diese Folge kam mit der Vergewaltigung der Blanche Commerell, ist der Sendeplatz vom Abendplatz auf den später Abendplatz, also nach 21 Uhr, verschoben worden, weil man sagte, naja, das ist wirklich nur was für die ganz Erwachsenen, also nicht, dass da noch Halbwüchsige irgendwo vorm Fernseher sitzen. Da hat man dann vom ZK aus Einfluss drauf genommen, hat gesagt, das wollen wir nicht, aber mehr ist eigentlich nicht passiert.
Vielleicht hing das auch damit zusammen, dass ja diese Fälle auch von der Staatsanwaltschaft gekommen sind. Das war ja auch eine gewisse seriöse, sehr seriöse Behörde. Ja. Und dass man da gesagt hat, okay, und im Vorfeld wird es ja auch die Gespräche gegeben haben, dass man sagt, ja, den Stoff, den können wir durchaus verfilmen, da lässt sich was draus machen. Und hier sollten wir vorsichtig sein, das machen wir nicht. Das hat es bestimmt gegeben.
Genau so ist das auch gelaufen. Also man hat sich nicht auf einen Stoff festgelegt, sondern es gab im Vorfeld immer Gespräche mit der Generalstaatsanwaltschaft, die verschiedene Dinge vorgeschlagen haben. Das wurde dann mit der Dramaturgie besprochen und die Dramaturgen haben sich dann überlegt, ja, kann man da überhaupt eine Geschichte davon machen? Passt das? Oder wird das am Ende zu langweilig und zu trist? Ist zwar vielleicht spannend, aber passt nicht so richtig. Und man hat sich dann auf eine Anzahl von Stoffen geeinigt. Das ist ja auch nicht so, dass sowas von heute auf morgen passiert, sondern so ein Drehbuchautor, der dann beauftragt wird, daraus eine Geschichte zu formen, braucht ja auch eine gewisse Zeit, um das. Und meistens ist es ja so, dass der Regisseur dann nochmal drüber guckt, die Dramaturgie guckt drüber, dann wird das Ganze diskutiert, dann muss das vorgestellt werden, eine Hauptdramaturgie, und die muss es abnicken und sagen, das wird jetzt gemacht, und dann wird der Film gedreht und letztendlich geht er dann auch noch durch die Abnahme, durch die gestrengen Augen der Beauftragten von des Fernsehchefs Adamek.
Wir haben ja zu DDR-Zeiten nie erfahren, wie die Einschaltquoten gewesen sind. Sie sind ja auch nicht so in dem Maße, wie wir das heute kennen, ermittelt worden. Ist irgendwas bekannt, dass der Staatsanwalt beim Publikum gut angekommen ist?
Also er hatte für DDR-Zeiten relativ große Einschaltquoten. Man hat im Nachhinein Befragungen durchgeführt bei der Bevölkerung, hat geschaut und hat dann praktisch einen Mittelwert gebildet. Diese ganzen technischen Möglichkeiten gab es ja damals noch nicht. Wie könnte so eine Zuschauerresonanz ausgesehen haben? Aber man muss auch sagen, man hat im Nachhinein in Arbeitskollektiven Abende gestaltet, wo Peter Pschibilski aufgetreten ist und wo man diese Dinge dann nochmal miteinander besprochen hat. Und die waren sehr beliebt und sind auch gut angenommen worden.
Ich kann mich erinnern, während meiner Armeezeit, da konnten wir ja kein Westfernsehen gucken, da war das eher schwierig. Da haben wir sehr gerne Polizeiruf 110 und der Staatsanwalt hat das Wort geguckt.
Ja, Polizeiruf 110, das ist auch eine Geschichte, wo ich immer noch überlege, kann man da nochmal in Buch schreiben, was ein bisschen intensiver auf die ganzen Dinge eingeht. Ich bin eng befreundet mit Eberhard Görner, einem der Väter vom Polizeiruf 110. Aber die sind natürlich gleich mit einem ganz anderen Ansatz an die Arbeit geschickt worden. Da hieß es, also ihr müsst Spannung produzieren, Arbeit der Polizei, es können auch ruhig Tote geben. Wir müssen, das war im DDR-Fernsehen halt so, wir müssen Konkurrenz machen zum Tatort, der ja ein bisschen vorher dann schon anlief, und müssen schauen, dass wir die Zuschauer auf unserer Seite halten. Klar, es war so, in Berlin guckte man auch Westfernsehen und entlang der innerdeutschen Grenze auch, aber wir hatten ja, wie gesagt, auch das sogenannte Tal der Ahnungslosen rund um Dresden, wo eben aus technischen Gründen der Empfang nur fürs DDR-Fernsehen möglich war. Und die Leute sollten alle gut bedient werden und spannend bedient werden. Das war eigentlich wichtig.
Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, so eine Folge, Sie waren ja selber mit bei der Produktion dabei, eine Folge zu produzieren? Vom Anfang der Idee bis dann der Film sozusagen abgenommen ist?
Na, etwa ein halbes Jahr. Wobei man jetzt sagen muss, wir haben nicht ein halbes Jahr gedreht, sondern das Erste, was passiert ist, es gibt ein Drehbuch und es gibt einen Regisseur. So, und dann setzt sich der Regisseur mit dem Drehbuch hin und sagt, jetzt mache ich eine Besetzungsliste. Ich wünsche mir ein paar Schauspieler, die ich dafür gerne hätte. Dann kümmert sich der Produktionsleiter darum, dass die angefragt werden, ob sie überhaupt bereit wären, diese Rolle zu spielen. Das konnte man durchaus auch ablehnen, wenn man gesagt hat, nee, da sehe ich mich nicht, das ist jetzt nicht meins. Ja, und parallel dazu finden dann Motivbesichtigungen statt. Man fährt durch die Republik und schaut, wo kann die eine oder andere Szene spielen. Dann werden diese Motive klar gemacht. Dann gibt's einen Drehstab, der zusammengestellt wird, vom Tonassistenten, Kameramann bis hin zu Garderobiere, Ateliersekretärin und, ein Riesentrupp. Und dann beginnt man mit den Dreharbeiten irgendwann, wenn das alles im Topf ist. Und nach den Dreharbeiten geht ja dann eigentlich auch nochmal eine große Arbeit los. Dann muss geschnitten werden, dann muss vertont werden, nachvertont werden, Filmmusik drauf und. Also gut ein halbes Jahr, kann man sagen.
Und das ist das Schöne in Ihrem Buch, der Staatsanwalt hat das Wort, dass dann auch so spezielle kleine Anekdoten erzählt werden. Zum Beispiel, wie Sie in einem Betrieb für Damenkonfektion und Mode drehen wollten und da haben sie sich alle gewundert, warum das Genehmigungsverfahren, man konnte sonst einfacher in DDR-Betrieben drehen, warum das so kompliziert gewesen ist. Und in dem Moment, als sie dort angerückt sind mit der Kamera, haben sie gesehen, warum das der Fall war, warum die Genehmigung so lange gedauert hat.
Ja, einfach aus dem Grund, das war der VEB Berliner Damenmode in der Grüneberger Straße in Berlin, das weiß ich noch wie heute. Und als wir da reinkamen, stand eine Produktionshalle voll mit Pappkisten. Und auf den Pappkisten stand geschrieben, Originalmode aus Paris von Jürgen Michaelsen. Das war eine Marke von Otto, glaube ich, damals. Und Kartons vom Quelle-Versand und Kartons von Neckermann. Die produzierten ausschließlich für das sogenannte nicht-sozialistische Wirtschaftssystem, also für die Bundesrepublik Deutschland. Und wir mussten dann auch sämtliche Kisten dort wegräumen. Und es wurden neutrale Kisten hingestellt, weil das konnte man natürlich dem Fernsehzuschauer nicht zeigen, was da eigentlich ablief.
Und Sie haben deswegen auch diesen Betrieb ausgewählt, weil es in anderen Konfektionsbetrieben, sage ich mal, einfach nicht schön ausgesehen hat.
Genau so ist es. Also es war eine nette Atmosphäre. Es sah alles sehr sauber und sehr ordentlich aus. Natürlich, klar, die mussten ja auch immer darauf gefasst sein, dass irgendwelche Delegationen von den Auftraggebern da mal erscheinen, irgendwelche Wirtschaftsbosse. Und da musste es natürlich besser aussehen als in manchem anderen Betrieb. Und das war für uns auch insofern eine schöne Arbeitsmöglichkeit. Man darf ja nicht vergessen, so ein Stab von 50, 60 Leuten muss versorgt werden. Da brauchen sie Toiletten, da brauchen sie Ruhemöglichkeiten, da brauchen sie
Catering, sagt man heute.
Ja. Das war da alles vorhanden. Also das war für uns eine wirklich sehr angenehme Zeit dort.
Wenn wir auf die Reihe aber trotzdem insgesamt schauen, der Horst Seeske hat über 25 Folgen.
23, ja.
Ja, 23 Folgen gemacht. Woran lag das, dass man ihn auch immer sehr gerne genommen hat als Regisseur?
Er war ein sehr gründlicher Arbeiter. Also Horst Seeske, muss man sich vorstellen, wenn man ihm gegenübersteht, hat man erstmal das Gefühl, er ist ein Lehrer. Seine Mutter war Lehrerin, vielleicht hat sich da was vererbt, keine Ahnung. Also er ist eine Erscheinung. So. Und er ist auch in der Lage, über diese Erscheinung hinweg sich ganz tief und nach innen in die Stoffe zu denken und das Psychologische an diesen ganzen Dingen zu erkennen und nach außen zu kehren. Und das hat man, glaube ich, besonders an ihm geschätzt. Auch die Führung der Schauspieler. Er hat den Schauspielern oft die lange Leine gelassen und hat gesagt, versucht das darzustellen. Ich greife nur ein, wenn mir irgendwas nicht gefällt. Da gibt es ja diese nette Geschichte, wo der Jürgen Trott mit der Janina Hartwig eine Bettszene hat und Seeske da eingreifen will und Jürgen Trott mir dann erzählt hat, dass er ihm gesagt hat, Herr Seeske, glauben Sie mir, ich kenne mich da aus, Sie müssen mich da jetzt nicht korrigieren.
Ich spiele das schon richtig.
Ja, ja.
Ich habe da meine Erfahrung.
Ja. Ja.
Sie haben einige Folgen sehen können vom Staatsanwalt.
Ja.
Werden die ab und zu noch im MDR oder auch vom RBB wiederholt?
Ja, ab und zu, aber sehr, sehr selten und sehr, sehr spät zu Programmzeiten, wo normal werktätige Menschen, sage ich jetzt mal, eigentlich schon im Bett sind. Schade. Es gibt es aber auch auf verschiedenen Streaming-Kanälen die eine oder andere Folge zu sehen und es gibt auch eine Boxenreihe, eine DVD-Boxenreihe, die man sich kaufen kann, wo so verschiedene Staatsanwälte dann drauf sind.
Gibt es eine Lieblingsfolge oder wo Sie sagen, die hat mich besonders gefesselt von denen, die ich gesehen habe?
Ja, also die Kette ist klar einer von denen, die mir sehr gefallen.
Die Geschichte mit dem alten Haus.
Das ist die Geschichte mit dem alten Haus. Das Bleiglasfenster hat mich sehr fasziniert, einfach auch von den Darstellern her.
Testamentsbetrug?
Ja, also richtig, richtig gut gemacht. Auch ein Seeske. Und natürlich, mein Herz schlägt für meinen ersten Staatsanwalt, die Nachtpartie, wo ich also auch sehr, sehr viele Erinnerungen damit verbinde.
Ja, den haben Sie gedreht. Das ist die Geschichte mit Leipzig halb abgeriegelt, ja, für die Dreharbeiten gewesen.
Ja.
Und da mussten ja damals auch eine Menge Briefe geschrieben werden, damit man Genehmigungen einholen kann und so weiter.
Unendlich viel Papier. Ich habe einen Teil davon zufällig voriges Jahr auch bei mir auf dem Dachboden gefunden, wie immer sich das da auch hin verirrt hat. Es ist meine Produktionsakte, meine Handakte und insofern kann ich da auch noch vieles nachvollziehen, was damals passiert ist. Und das hat mir auch beim Schreiben des Buches sehr geholfen.
Sie mussten ja auch, dafür waren Sie dann wahrscheinlich sogar auch verantwortlich, einen Antrag stellen bei der Malerei des Fernsehens der DDR in Berlin-Adlershof, wenn die Filmklappe beschriftet werden musste für eben diesen speziellen Film, der gerade gedreht wird.
Ja, also wenn man Pech hatte, musste man sogar noch eine Klappe herstellen lassen. Das machte dann die Tischlerei des DDR-Fernsehens. Und die brachte das Ganze dann in die Malerabteilung und die machten eine Filmklappe draus. Im Fall der Nachtpartie war es so, dass es eine Filmklappe gab. Die war vorhanden, die musste nur neu bepinselt werden sozusagen. Und das lief ganz offiziell über einen Antrag mit einer Kostenstelle. Und wir konnten also auch am Schluss regelmäßig sagen, was so eine Produktion am Ende gekostet hat. Ne?
Also alles in allem war die Staatsanwaltreihe eine sehr erfolgreiche und sehr interessante Fälle hat sie präsentiert.
Ja, also ich glaube, es war eine Bereicherung fürs DDR-Fernsehen. Die Menschen haben es gemocht. Und ich bin in den letzten Wochen und Monaten auch mit dem Buch unterwegs, in verschiedenen Buchhandlungen zu Leseveranstaltungen. Und ich muss immer wieder feststellen, die Menschen sind nach wie vor begeistert von dieser Reihe. Also die mögen es immer noch, die haben verknüpfen viele Erinnerungen damit. Und ja, ich finde es einfach toll, dann auch diese private Rückkopplung zu haben zu den ehemaligen Fernsehzuschauern, die also dann auch erzählen, wie sie selber zum Staatsanwalt damals standen.
Der Peter Pschibilski, ist ja zu jedem Dreharbeiten auch vorbeigekommen?
Nein. Also Peter Pschibilski hat Anfang der 60er Jahre, also von 65 an, immer mal wieder Dreharbeiten besucht, aber Ende der 60er Jahre fiel das dann weg und dann ist er wirklich nur noch nach Adlershof ins Studio gekommen und hat den Einführungstext gesprochen, den Abschlusstext und das war's.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Erinnerungen und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, auch mit Ihrem Buch Die Geschichten um eine Fernsehreihe. Der Staatsanwalt hat das Wort. Bei uns war zu Gast Michael Schuster.
Herzlichen Dank Ihnen auch.
Wie immer hat das Ostmagazin Exquisit auch zur DDR-Serie Der Staatsanwalt hat das Wort viele E-Mails bekommen, darunter die eines Hörers aus Görlitz. Er schrieb uns, dass er in seiner Jugend ganz schön wild war. Er hatte die feste Absicht, ein Motorrad zu klauen, weil er das Geld nicht hatte. Und da gab es die Folge, in der es um schweren Diebstahl ging. Und als er das gesehen hatte, in der Wohnstube seiner Eltern, hat er sich die Straftat aus dem Kopf geschlagen. In der Staatsanwaltfolge beeindruckte ihn die Scham des Täters seiner Familie und seinen Freunden gegenüber angesichts der begangenen Tat. Das schreckte ihn ab. Bis heute hat er übrigens niemandem erzählt, was er einst vorhatte. Der Plan des Diebstahls ist ihm bis heute auch peinlich, deswegen hat er nie darüber gesprochen. Nur uns hat er sich sozusagen anvertraut. Wir halten natürlich den Namen geheim. Er ist übrigens Rechtsanwalt geworden, ist also nicht auf die schiefe Bahn geraten. Und dann fand sich Post in unserem E-Mail-Fach von Schauspielerin Kati Grasse aus Dresden. Ich musste sie unbedingt anrufen. Das hat mich nämlich neugierig gemacht, was in ihrer E-Mail zu lesen war. Sie hat nämlich geschrieben, dass sie für eine Folge in der Reihe Der Staatsanwalt hat das Wort in ganz jungen Jahren in einer Hauptrolle vor der Kamera gestanden hat.
Ja, das war meine allererste Rolle. Ich war noch in der Schauspielschule im zweiten Studienjahr und durfte da schon drehen, ja.
Ja, wo ist gedreht worden? In Leipzig?
In Berlin.
In Berlin?
In Bautzen, ja.
Und wie, wissen Sie noch, der Inhalt des Films, wie hieß der Streifen? Das Wunschkind, glaube ich, ne?
Das Wunschkind, genau. Es spielte eine junge Verkäuferin, die sich in einen älteren Herrn, gespielt von Justus Fritsche, verliebt hat und ja, ihn binden wollte und dann eine Schwangerschaft vorgab. Die gab es natürlich nicht. Also ich habe mir dann wirklich monatelang den Bauch immer größer gestopft und zum Schluss habe ich ihn erpresst und dann wollte er das Kind sehen, also musste ich eins klauen und dabei wurde ich erwischt.
Okay, was gab es für eine Strafe, wissen Sie das noch?
Ich glaube 2,5 Jahre.
Mhm. Und der Staatsanwalt, der Dr. Peter Pschibilski, der war auch zugegen, ja?
Ja, wir haben da mal was Neues probiert und wollten das haben das im Gerichtssaal gedreht. Also er kam wirklich mit Robe und ich kam mit Handschellen und Polizei da rein und meine Eltern wurden aufgenommen und jetzt das Urteil dann zum Schluss. Also der Film begann mit ihm im Gerichtssaal und dann kam der Film und zum Schluss endete es mit ihm im Gerichtssaal und ich bekam dann sozusagen das Urteil mit 2,5 Jahren.
Das werden Sie auch nie vergessen, diese Dreharbeiten, kann ich mir vorstellen. Ne? Gerade so am Anfang der Karriere?
Ja, absolut. Und ich muss dazu sagen, es war ja auch sehr intim, was da eben stattfand. Das war schon, oh ja.
Die Szene mit der Urteilsverkündung durch Dr. Peter Pschibilski ist allerdings rausgeschnitten worden. Der Staatsanwalt verkündete nach dem Film das Urteil wie stets aus einem Büro, so wie es immer üblich gewesen war. Davon wollte man also offensichtlich nicht abweichen. Insgesamt aber eine schöne Erinnerung. Vielen Dank nochmal an Kathi Grasse, dass Sie dieses Erlebnis mit uns geteilt haben. Das war unser Podcast zur DDR-TV-Serie Der Staatsanwalt hat das Wort. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir würden uns wie immer freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und sich weiter umhören in unserer ARD-Audiothek. Sie finden einfach Zugang über die App zur Audiothek oder über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de. Da kann ich Ihnen zum Beispiel aufgefallen den sächsischen Kulturpodcast empfehlen. Eine Folge widmet sich dem Instrument des Jahres 2024, der Tuba. Oder Rockmusiker Dieter Maschine Birr spricht über sein Leben im sächsischen Kulturpodcast. Auch mit 80 denkt er nicht ans Aufhören. Wie immer noch der Hinweis bei Fragen und Anregungen, wen wir mal einladen sollten ins Ostmagazin Exquisit, können Sie uns gern einen Tipp geben über unsere E-Mail-Adresse exquisit@mdr.de. Danke übrigens für den Vorschlag, mal mit Musiker Hans-Jürgen Bayer zu plaudern. Erst war er Thomaner, dann wurde er von der Beatmusik ergriffen, gehörte unter anderem der Gruppe Renft an, später wechselte er ins Schlagerfach. Ich habe mit ihm bereits telefoniert, wir arbeiten an einem Termin. Danke fürs Reinhören und weitersagen, bleiben Sie gesund und neugierig. Bis zum nächsten Mal, Ihr Frank-Michael Bauer.
Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek. RD